Ich bin gebeten worden, zu den ersten Versen des Philipperbriefes, den wir ja in Serie betrachten, in diesen Tagen einige Gedanken zu sagen. Ich habe es bedauert in der Vorbereitung, dass das alles so ein Stück zerrissen ist. Es wäre schöner für eine Bibelwoche, wenn man so etwas machte, weil man dann sich an das erinnert, was schon gewesen ist. Wir wissen ja alle, dass Ralf letzten Sonntag in einer doch sehr grundlegenden Weise die Einführung zum Philipperbrief gegeben hat. Und alle, die das da nicht mitbekommen haben, die werden sagen, na ja, man hätte ja zu dem einen oder anderen in den ersten Versen auch noch etwas anderes und auch noch mehr sagen können. Aber in der Regel ist das in der Einleitung von Ralf dann schon angeschnitten worden. Und ich sehe nicht die Aufgabe derer, die nun die Fortsetzung als Redner hier versuchen anzubringen, dass wir das dann alles noch einmal wiederholen. Es geht also um Philipperbrief, um die Verse 1 bis 8. Ich lese sie zu Beginn. Die Brüder, die das vorbereitet haben, haben dem Vortrag auch eine Überschrift gegeben: Gnade und Friede. Philipper, ich lese ab Vers 1. Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Dienern, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Vielleicht könnte man es auf Rehfall ein Stück beziehen und noch einmal sagen, es könnte ja auch hier stehen, und so wollen wir es einmal nehmen, allen Heiligen in Christus Jesus, die in Rehfrat sind, samt den Aufsehern und Dienern, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und dann schreibt Paulus sehr persönlich, ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch, alle Zeit in jedem meiner Gebete und bete für euch alle mit Freuden wegen eurer Teilnahme am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird, bis auf den Tag Christi Jesu. So ist es für mich recht, dass ich dies im Blick auf euch alle denke, weil ich euch im Herzen habe und sowohl in meinen Fesseln als auch in der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums ihr alle meine Mitteilhaber der Gnade seid. Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne mit der herzlichen Liebe Christi Jesu. Wisst ihr, wenn wir diese Zeilen lesen und dann daran denken, dass das Paulus in einer Situation geschrieben hat, die wir gar nicht vorstellen können, wie negativ sie war. Damals im Gefängnis zu sein, war entsetzlich. Wenn man niemanden hatte, der einen versorgte, dann verhungerte man. Man sah keine Notwendigkeit seitens des Staates, für die Verpflegung aufzukommen. Und wenn alles nicht genau nach den Vorstellungen der Überwacher ging, dann war man auch in keinem Falle gehemmt, sie durch Prügelstrafen auf die richtige Linie, wie man es meinte, zu bringen. Das alles war negativ und Paulus wartete schon lange. Und wir wissen, dass es sicher nicht nur im Gefängnis bekannt war, dass Nero, der damals Kaiser Lenker und Herrscher in Rom war, dass der nun wenig Achtung vor den Lebenswünschen eines Menschen, geschweige denn eines Gefangenen hat. Seine Vorstellungen wurden durchgeführt, und zwar in einer Brutalität, die man sich nicht vorstellen kann. Wenn ich daran denke, dass man die Gläubigen als Fackel bezeichnet hat, dass man sie ansteckte und sie irgendwo an einen Galgen hing und sie dann verbrannten, dann ist das das Ende in der Regel gewesen, wenn man im Gefängnis war, ohne dass man Recht hatte, sich selber nun zu verteidigen. Und wenn man diese Zeilen liest hier, ich weiß nicht, wie es euch geht, dann könnte man sich nie vorstellen, dass das ein Brief aus der Gefangenschaft ist. Was hatte Gott im Herzen dieses Mannes erreichen können? Ich denke, dass das wunderbar und herrlich und vorbildlich für uns ist. Und deshalb sollten wir auch diese Aussagen ein Stück nicht als an die Philipper, sondern auch an uns heute gerichtet sehen. Das Besondere an diesem Brief ist, und ich denke, wir alle haben ihn schon mehrmals gelesen, dass Paulus konkurrenzlos und innig und über Jesus Christus gesprochen hat und dass er diese positiven Aussagen auf die Gemeinde in Korinth, in Philippi ausgedehnt hat. Er hatte einen alleinigen Grund, so ist es mir bewusst geworden, für die ebenfalls liebevolle Verbundenheit mit einer Gemeinde des lebendigen Gottes, wie er seine Verbindung zum Herrn Jesus hatte. In einer Weise echter Verbundenheit konnte Paulus auch leiden. Und er konnte diese Leiden als von Gott zugelassen akzeptieren. Und wenn wir daran denken, wie konsequent und streng in seinen Ausführungen Paulus war, dann staunen wir, dass er seine Gefühle zu den Geschwistern in einer zu Herzen gehenden Weise geoffenbart hat. Nun bin ich nicht im Gefängnis und du auch nicht. Aber wir sind sicher manchmal in Schwierigkeiten, auch in der Regelung unseres Verhältnisses untereinander. Aber ich denke, wenn wir diese Gleichung mitnehmen in den Alltag, je mehr ich den Herrn Jesus liebe, je stärker ich mit ihm verbunden bin und je inniger mein Verhältnis ist, umso größer ist auch meine Liebe zu meinen Geschwistern, mit denen Gott mich zusammengebracht hat. Wenn Christus Inhalt unserer Freude ist, dann bleibt die Liebe zu den Geschwistern nicht aus. Wenn man das grundsätzlich mit in den Philipperbrief hineinnimmt und immer wieder die doch miesen äußeren Umstände sieht und beachtet, dann müssen wir sagen, was ist das eine Gnade, dass Gott solche Empfindungen auch in unsere Herzen hineingeben möchte oder auch schon gegeben hat, weil doch zu manchen, zu vielen ein gutes und herzliches Verhältnis vorhanden ist. Ich habe so gedacht als Frage an uns, wie ist mein Miteinander, wie ist dein Miteinander zu den Geschwistern, in deren Gemeinde mich Gott gesetzt hat, in der Praxis gestaltet. Ich denke, wenn man das insgesamt mal liest und dann zu diesem absoluten Höhepunkt nicht nur in dem zweiten Kapitel dieses Briefes, sondern in diesem Brief insgesamt, ja, ich möchte sogar sagen, im Neuen Testament kaum vergleichbar mit anderen Stellen in dieser Tiefe. Wenn wir diesen Christus-Hymnus in Kapitel 2 als Höhepunkt dieser Liebe zu Christus und auch, ihr Lieben, als Grundlage der Liebe zu meinen Mitgeschwistern heranzieht, dann haben wir sicher alle noch manches aufzuarbeiten. Und diese Lobgesänge, die Paulus im zweiten Kapitel dann anstimmt, sind vielleicht unvergleichbar in ihrer Tiefe mit manchen anderen Lobgesängen der Bibel. Und trotzdem wissen wir, gerade wenn wir an Philippi denken, dass die Lobgesänge in der Nacht, dass sie aus dem Gefängnis kamen, in dem Paulus damals in Philippi mit Silas saß. Um Mitternacht erhoben sie ihre Stimme und priesen die Liebe Gottes. Was kann doch das Evangelium aus uns machen? Christus und Freude sind für mich die Hauptworte, die herausragenden Hauptwörter im Philipperbrief. Und wenn wir uns so ein wenig mit diesen Aussagen beschäftigen, dann fällt uns hier sofort auf, und das zeigt uns auch etwas als Frage an uns, wie wichtig sind wir uns? Ich denke, in der damals üblichen Nennung des Absenders eines Briefes schreibt Paulus hier neben seinem Namen, und er ist sicher gegenüber Timotheus ein herausragender Bote Gottes, dessen Größe wir ja nur ahnen können, was Gott alles mit ihm erreichen konnte und was er akzeptiert hatte. Paulus schreibt aber nicht nur in seinem Namen. Er schreibt auch im Namen seines treuen Mitarbeiters Timotheus. Der kannte zwar die Gemeinde in Philippi, wir wissen das aus der Apostelgeschichte seit Gründung. Er hat einiges davon mitbekommen. Er weiß um dieses Verhältnis, das Paulus zu der Gemeinde hatte, aber er wird auch hier als Verfasser des Briefes, als Mitverfasser genannt. Nun bedeutet das nicht, dass er den Brief geschrieben hat oder dass Paulus ihm diesen Brief diktiert hat, sondern in seinem Herzen ist er voll und ganz mit dabei. Das Schöne an diesem Brief ist ja, vor allen Dingen unsere Brüder, die sich oft damit beschäftigt haben, werden das bestätigen. Es geht ja hier auch nicht um die theologische Auseinandersetzung. Es bestehen keine theologischen Differenzen. Paulus weiß sich in diesem Brief als Bruder unter Brüdern und Timotheus ebenfalls, der als Absender hier genannt ist. Vielleicht noch etwas anderes, was mich beim Beschäftigen sehr schwierig, was ich als sehr schwierig angesehen habe, wenn ich an mich denke. Es ist nämlich ein herrliches Verhältnis zwischen alt und jung. Paulus ist ein alter Mann, der schon viele Jahre für Gott gedient hat, und Timotheus ist ein sehr, sehr junger Mann, der aber bereit war, dieser Liebe des Apostels zu folgen und mit ihm zusammen Verantwortung in den einzelnen Gemeinden zu übernehmen. Wie ist mein Verhältnis als Altem zu den jungen Geschwistern? Mangelt es bei dir auch wie bei mir? Aber das allein, ihr Lieben, ist ja maßgebend, wenn ich es einmal menschlich sage. Natürlich ist es Gemeinde Gottes, aber wenn ich es in dem Zusammenhang sage, dass für die Zukunft einer geistlichen Gemeinschaft auf Dauer zählt, dass auch die Generationen miteinander auskommen. Wie ist das bei uns? Leiden auch wir unter der Tatsache, dass manche, ja, dass viele unserer jungen Leute andere Gemeinden aufgesucht haben. Ein zweites, was mir aufgefallen ist, hier in diesem ersten Vers, Paulus weiß sich als Knecht im Dienst Gottes. Ist das etwas, was auch uns ein offenes Herz haben lässt für Gottes Führungen. Diener Gottes, die Gott groß machen können in jeder Hinsicht, die sich von Gott gebrauchen lassen können im Dienst an anderen. Paulus weiß sich seinem Herrn zugeordnet und er beschreibt diese Zuordnung zu meinem Jesus als eigentlichen Titel. Knecht Christi Jesu. Wie viel mehr hätte er, vor allen Dingen, wenn er seine Autorität einbringen musste bei biblischen Streitfragen, die ja damals auch schon an der Tagesordnung waren, er hätte ja auch schreiben können, Paulus, Apostel Christi Jesu. Und dann hätte jeder die Hacken zusammengeschlagen und gesagt, so ist das. Er nennt sich Diener, Sklave Jesu Christi. Ich möchte jetzt das nicht ausführen, weil es schon so oft geschehen ist hier, was es damals bedeutete, Sklave eines anderen zu sein. Da waren überhaupt keine eigenen Rechte. Da konnte und wurde nur das praktiziert, was der Herr wollte, aber nicht, was ich selber noch einbringen konnte. Ich sehe das hier in dieser absoluten Abhängigkeit von Gott, Abhängigkeit von dem Herrn Jesus. Das ist Paulus' Titel in diesem Brief. Er ist Knecht Christi Jesu. Und ich wünschte mir, dass das in meinem Leben immer so gewesen wäre. Wie oft suchen wir uns selbst und meinen damit, doch Gottes Dienste an uns und in uns noch ein Stück verbessern zu können. Wir sind dann völlig auf dem falschen Weg. Und wie weit ging das? Wir haben das ja gelesen, wenn wir uns mit dem Text des Philipperbriefes beschäftigt haben. Mein Leben ist Christus, konnte Paulus sagen, und Sterben Gewinn. Ich denke, ein sehr schönes Vorbild. Und was dann, wie es dann weitergeht, sehen wir, wenn er die Philipper anspricht. Er spricht von Heiligen. Das sind Menschen, die sind genauso anfällig wie ich und vielleicht auch wie du. Die haben nicht immer nur das gemacht, was in Ordnung war. Aber Paulus wusste, dass sie von ihrer Stellung her Heilige waren in ihrem Verhältnis, in dem Verhältnis in ihrem Leben. Und das sind Menschen, ihr Lieben, die zu Christus gehören, die ihm zu eigen sind. Ist das nicht wunderbar, dass wir uns zu denen auch zählen dürfen? Zuerst, so sehe ich es jedenfalls, ist Heiligkeit in der Bibel die Aussage einer Zugehörigkeit. Heilige gehören zu Gott, zu Jesus Christus. Es ist, in erster Linie ist das eine Frage der Zugehörigkeit. Und in zweiter Linie, und das ist für uns oft so wichtig und vielleicht ist es für uns oft auch zu wichtig, in zweiter Linie sollte davon gesprochen werden, dass Gläubige auch in der Nachfolge ein Gott wohlgefälliges Leben führen sollten, weil sie für Heilige in Christus selbstverständlich sein sollen und dürfen. Das ist ja das Schöne hier, dass alles, was wir sind und haben, nicht aus uns kommt. Dass wir das nicht konstruieren müssen, dass wir uns da nicht bemühen und quälen müssen. Es ist vorhanden. Ich denke, das ist uns bei der Auslegung des Epheserbriefes besonders wichtig geworden. Da können wir nichts dran ändern, gar nichts. Wir können nur unsere Praxis so aussehen lassen, dass wir den Herrn Jesus wirklich Herr in unserem Leben sein können. Dass wir Knechte sind, aber auch Heilige sein dürfen und von daher die Kraft bekommen, als Sklaven Gottes unseren Weg zu gehen zum Segen für andere. Für Heilige sollte es selbstverständlich sein, ich wiederhole mich, dass wir wirklich in Christus das praktizieren, was wir heute Morgen in der ersten Stunde gesehen haben an dem Herrn Jesus. In welch einer Weise hat er sich doch wunderbar, unverständlich für meine Schuld ans Kreuz schlagen lassen, damit er die dort sühnen konnte und gesühnt hat. Diese Heiligen haben ja dann noch einen Zusatz und es würde unsere Ausführungen heute Morgen sprengen, wenn wir da im Einzelnen drauf eingehen. Ich möchte es aber noch einmal erwähnen. Das sind Aufseher und Diener oder man könnte auch sagen, das sind Älteste und Diakone, die Teil in dieser Gemeinde sind, die aber auch nur dazugehören. Das ist mir noch einmal so bewusst geworden. Sie sind nichts Besonderes, sie haben aber besondere Aufgaben. Besondere Aufgaben von dem Herrn Jesus. Und es ist unsere Aufgabe, sie zu akzeptieren, so wie Gott sie bevollmächtigt habe. Als Älteste in der Leitung und Überwachung des Weges, den eine Gemeinde geht. Zuständig in den geistlichen Fragen. Und bei den Diakonen sind es Hilfsaufgaben, die mehr praktischer Art sind in der Gemeinde, in der Versammlung Gottes. Es sind Hilfsaufgaben, so könnte man es auch sagen, die uns, die wir ja auch begabt sind von Gott in der Gemeinde zu dienen und zu helfen, die wir auch bekommen haben. Interessant ist ja für mich, dass sie korrekt in der Mehrzahl genannt sind. Sowohl die Diakone, man übersetzt es ja im christlichen Bereich auch mit Bischöfen, die hier in der Mehrzahl genannt sind. Und das in einer, darf ich das in aller Ehrfurcht sagen, doch relativ kleinen Gemeinde in Philippi. Da gab es mehrere Bischöfe. Was hat man heute daraus gemacht? Der Bischof bekommt eine ganze Reihe von Gemeinden, für die er verantwortlich ist. Und da übernimmt er Aufgaben, die nicht mehr im Sinne des biblischen Inhalts zu finden sind. Ich bin dankbar, dass ich in einer Gemeinde groß geworden bin, wo das anders ist. Wo man sich versucht hat, in dieser Weise der biblischen Ordnung anzupassen. Und Paulus erkennt das hier an, geleitet unter der Führung des Heiligen Geistes, hat er ja diesen Brief geschrieben. Es sind Gottes Gedanken, dass sie hier in der Mehrzahl genannt werden und nicht schon einen Hinweis geben, was man in der Praxis heute und ja nicht erst heute davon gemacht hat. Aber sowohl die Heiligen, wo ja die Aufseher und Diakone zugehören, als auch speziell die Aufseher oder die Bischöfe oder die Ältesten und die Diener oder die Diakone, wie wir es nennen sollen, sie sind alle Glieder der Gemeinde. Da ist kein Unterschied, überhaupt keiner. Das sind doch keine besonderen Posten, die man dann sagen muss, da muss man, wenn die reinkommen, muss man aufstehen und sich verneigen. Es sind genauso. Das Schöne ist, was dann kommt. Das hat mich beeindruckt. Was schreibt dann Paulus? Alle. Da ist keiner ausgenommen. Da bist du dabei, da bin ich dabei, durch Gottes Gnade. Wir alle gehören zu diesen Heiligen, in dem Sinne, wie wir es versucht haben, kurz anzureißen. Alle sind Glieder der Gemeinde. Nur einige haben besondere Aufgaben vom Herrn innerhalb der Gemeinde erhalten. Und auch das dürfen wir klar so sehen. Und hiervon darf ich das noch als Anmerkung bringen, hiervon zu unterscheiden, und das sollten wir bitte immer tun, sind die Gnadengaben, die der Gemeinde gegeben sind, die mit unterschiedlichen Aufgaben in geistlicher Weise dienen dürfen. Und jeder von uns hat eine solche Gabe. Und ich frage mich immer wieder, welche Gabe habe ich und führe ich sie im Sinne Gottes aus? Dann kann eine Gemeinde, ein Kreis der Heiligen wirklich nach Gottes Gedanken existieren, ja nicht nur existieren, sondern auch wachsen. Niemand davon ist ausgenommen. Und wenn einer lange schon gläubig ist und sucht immer noch, was für eine Gabe er von Gott hat, ihr Lieben, dann ist etwas falsch in meinem Verhältnis zu meinem Herrn. Und wir sollten uns auch da gegenseitig helfen. Und dann einige Gedanken zu den weiteren Versen. Die bekannte Grußformel, die die Brüder ja auch als Überschrift über meinen Dienst gesetzt haben, Gnade und Friede, finden wir auch in diesem Brief. Das ist ja üblich in den Briefen der damaligen Zeit und auch in denen des Neuen Testamentes. Ich habe eine interessante Auslegung dazu gelesen. Es gibt ja immer diese wunderbaren geistlichen Aussagen zu Gnade und zu Friede, und dazu möchte ich auch nur nichts kritisch sagen. Aber wenn man vom Grundtext aus das sieht, dann können wir auch sagen, dass Paulus hier Rücksicht nimmt auf die einzelnen Gruppen, die uns im Epheserbrief so stark beschäftigen, und zwar auf die Nationen oder Heiden und auf die Juden. Ich bin nun kein altsprachlicher Fachmann, absolut nicht. Aber mir leuchtete das irgendwie ein und ich habe gedacht, wir sollen auch darüber nachdenken. Wenn man Gnade nimmt, Charis im Griechischen, dann ist das für die Griechen oder Nationen nach Angaben dieses Auslegers als Erinnerung an das von ihnen von Gott Geschenkte zu verstehen. Gnade ist etwas, was man geschenkt bekommen hat. Ist uns das bewusst? Wir haben keinen Anspruch darauf. Und trotzdem, als wir unser Leben dem Herrn Jesus übergeben haben, als wir den Wunsch hatten, ihm zu dienen und Kinder Gottes zu sein, da war das ein Geschenk, dass Gott das angenommen hat. Mir ist das unfassbar. Warum hat er mich genommen? Warum hat er dich genommen? Und andere, die bis heute leider noch nicht den Herrn Jesus angenommen haben, sind immer noch nicht dabei. Nehmen wir es als Geschenk und freuen wir uns darüber. Und dann kommen wir zu dem zweiten Ausdruck, Friede. Friede entspricht ja dieser Freude. Freue dich. Dieses Shalom war ja damals und ist ja zum Teil auch heute noch im jüdischen Bereich der bekannte Gruß. Und er hat auch diesen wunderbaren Inhalt. Aber es hängt völlig untrennbar miteinander zusammen. Das Geschenk, Gnade muss da sein. Erst dann kann Friede mein Herz erfüllen. Erst dann kann Friede, dieses Shalom, auch in meinem Leben maßgebend sein. In der reinen theologischen Auslegung wird es uns sicher einleuchten, dass Friede meint hier besonders den Frieden zwischen Gott und Menschen. Er kommt aus der Gnade und ist untrennbar mit Christus Jesus verbunden. Und deshalb auch immer wieder diese Bemerkung zu den einzelnen Begriffen oder zu manchen Begriffen. In Christus Jesus. Nie in mir, nie in dir, nie in uns. Es ist untrennbar mit Christus verbunden. Die Gnade sowieso von der Errettung her, aber auch von der täglichen Führung im Alltag. Und Friede resultiert daraus. Und wir sind so dankbar, dass es hier auch mit dem Namen Herr verbunden ist. Einer der Brüder hat es in der ersten Stunde schon erwähnt. Es ist der Yahweh des Alten Testamentes. Es ist Gott gepriesen in Ewigkeit, der hier im Zusammenhang mit dem Herrn Jesus eingeführt wird, weil auch der Herr Jesus ja nicht nur Mensch wurde, sondern Gott gepriesen in Ewigkeit gewesen ist und auch heute noch ist. Er ist ja zurückgekehrt, um seine Gottheit wieder als Position einzunehmen, aber auch um Leiter und Führer und Heiland und Herr seiner Gemeinde zu sein. Dann noch eine wenige Aussagen zu den weiteren Versen. In Vers 3, so sehe ich es, beginnt ja der eigentliche Brief. Hier, was sicher auch berechtigt gewesen wäre bei der Lage des Briefschreibers im Gefängnis, mit allem Negativen damals, finde ich nichts von Nörgeln, von Kritisieren. Wie kann Gott das zulassen? Ich war in so gesegneten Arbeiten tätig, ich als Paulus mit besonderen Gaben. Aber auch nicht an Lamentieren, das oder das oder das wäre doch besser, wenn das so wäre. Für Paulus war das, wo er sich befand, nicht nur der Ist-Zustand, mit dem er fertig werden musste, sondern Gottes Weg dahin. Wie eng muss doch sein Verhältnis zu Gott gewesen sein. Mit tiefem Dank für alles, was geworden ist, auch wenn er es keinesfalls als angenehm empfunden hat. Lesen wir einmal die Timotheusbriefe, vor allen Dingen den zweiten, dann sehen wir, wie sehr er auch darunter gelitten hat. Aber im Blick auf die Führung, in die Gott ihn hineingebracht hat, hatte er keinerlei Abstriche als notwendig hier festgelegt und hatte sie auch nicht. Er hatte keine Wünsche. Gott hat es so geführt, auch wenn es von Menschen vielleicht angeordnet worden ist, so hat er es ihnen doch zugestanden, dass es Gottes Wille ist. Selbst in Kapitel 1 zum Schluss hin lesen wir das ja, einige zwar predigen Christus aus Neid und Streit, einige aber auch aus gutem Willen. Die einen aus Liebe, weil sie wissen, dass ich für die Verteidigung des Evangeliums eingesetzt bin. Die anderen aus Eigennutz verkündigen Christus nicht lauter, weil sie mir und meinen Fesseln Bedrängnis zu erwecken gedenken. Was macht das denn? Wird doch auf jede Weise, sei es aus Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt und darauf freue ich mich. Ich werde mich auch freuen, denn ich weiß, dass dies mir zum Heil ausschlagen wird, durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi. Ist das nicht eine vorbildliche Haltung? Es ist nicht angenehm, vom ersten Tag an bis jetzt, das muss Paulus immer wieder zugestehen, er war ja auch nur Mensch. Aber es ist von Gott geführt und wenn Menschen es durchgeführt haben, hat Gott es zugelassen. Mich erinnert das immer wieder, ich sage das einleitend schon, an dieses herrliche Loblied in der Apostelgeschichte, dort in Philippi. Was waren das für Leute? Wenn damals einer ausgepeitscht wurde, dann kann man sich kaum vorstellen, mit welch wahnsinnigen Schmerzen das verbunden war. Und Gott erfüllte das Herz dieser Männer und Paulus ist immer noch davon erfüllt, dass sie singen können Loblieder in der Nacht, dass ein Kerkermeister Das war ein knochenharter Mann, dass der davon überführt wurde und Christ wurde und sich dem Evangelium zur Verfügung stellte. Ich denke, etwas davon finden wir auch hier in diesen Aussagen des Apostels. Ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch, alle Zeit in jedem meiner Gebete. Muss darüber noch etwas gesagt werden? Ich denke nicht. Jeder von uns versteht diese Aussagen. Wenn man in Christus lebt, dann ist auch unser Wunsch, dass wir nicht nur unser eigenes Leben Gott überlassen und sagen, du führst recht, sondern dann ist es auch unser Wunsch, uns für unseren Bruder und unsere Schwester einzusetzen. Wie oft muss ich mich anklagen, du dich vielleicht auch, dass ich für den einen oder anderen bete, aber dass ich manche einfach vergessen habe. Und Gott mich daran erinnern muss, und zu sagen, auch sie sind Heilige in der Gemeinschaft, in die Gott uns hineingeführt hat. Auch dann, wenn man mir vielleicht einmal quer gekommen ist und ich Schwierigkeiten habe, damit fertig zu werden. Mit dem Beten, so schreibt es ja auch Paulus dann in dem 4. Vers, ist das Gedenken, ist die Erinnerung verbunden. Paulus kennt die tägliche Fürbitte, für seine Mitgeschwister. Und er praktiziert sie mit Freuden. Und darin sind alle Geschwister, ich sage es noch einmal, einbezogen, eingeschlossen. Wie ist das bei uns? Ich habe oft so viel mit mir zu tun, vielleicht du auch. Das geht schief und das ist anders, als ich mir das erhofft und erwünscht habe. Paulus betet für alle und er nimmt sich täglich dafür Zeit. Treue und Zuverlässigkeit, Vers 5, der ganzen Gemeinde ist auch Grund für die Freude im Gebet für Paulus. Da war ein Echo von den Philippern diesem Mann gegenüber. Empfindest du auch ein Echo, wenn du an deine Mitgeschwister denkst, in dieser Weise, dass du glücklich, dankbar und froh bist? Ich habe mich einfach gefragt und mir das auch hier als Notiz aufgeschrieben. Wie sieht eigentlich meine Praxis im Alltag im Blick auf mein Gebetsverhalten, natürlich auch das Praktische, aber auch mein Gebetsverhalten ist ja die Grundlage für eine vernünftige Praxis, wenn ich an meine Geschwister denke und an die Aufgaben. Und Paulus kann es ja sagen, und wir kennen ja diesen Text, wir haben ihn ja gelesen, trotz manchem Auf und Ab hat bisher niemand dieses Verhältnis zwischen Paulus und den Geschwistern gestört. Stören können, auch nicht, wo Paulus jetzt gefangen ist. Ich habe das eben gelesen am Ende dieses ersten Kapitels der Warnwerkesiste. Das kommt davon, wenn man in dieser Konsequenz spricht gegen bestehende Ordnungen. Und Israel hatte ja eine lange Tradition in dieser Weise. Und Paulus hatte neue Offenbarungen von Gott und die damit nicht zurückgehalten, dann kommt das, dass man ins Gefängnis kommt und keine Chance hat zu überleben. Nein, Paulus sagt, ich nehme das von Gott, aber es kommt noch etwas hinzu und das ist die Treue eurer Fürbitte für meine Situation. Versuchen wir nicht eher unsere Wünsche und Pläne Gott mit der Bitte um Genehmigung vorzutragen. Paulus sagte, so wie du führst, ist das dein Weg. Die Kraft zur Erhaltung und Erneuerung des Gemeindelebens in Philippi. Und das ist auch eine Sache für uns, die wir uns merken sollen. Das wächst allein aus der innigen Christusbeziehung, Das heißt, allein aus der Kraft, nur in Christus, der das Geschenk ist, das Gott uns gegeben hat und mit dem Frieden verbunden ist, in dem unser Alltag aussehen sollte und möchte. Nur einige kurze Gedanken zu den letzten Versen. Ich denke, die Besinnung auf der Vergangenheit und den dortigen Erfahrungen, das gibt Paulus auch Mut im Blick auf die Zukunft. Gott hat es hierhin gebracht. Und das, was noch kommt, das hat Gott auch im Blick auf euch, Philippa, aber auch im Blick auf mich für uns eingeplant. Und er wird die Kraft schenken, dass wir das auch durchstehen können. Niemand, so hat es der Jesus einmal gebetet zu seinem Vater, wird sie aus meiner Hand rauben. Er sorgt weiter für dich und mich. Und er sorgt und trägt die Verantwortung. Nie lässt er uns allein. Nie sind wir einsam und verlassen. Nicht nur heute, sondern, und das ist das Schöne hier, dass es auch die Grenze gibt, bis auf den Tag Christi Jesu. Wir können es einfacher sagen in unserem Bibelverständnis, bis zur Entrückung mit folgendem Richterstuhl, Hochzeitsmahl des Lammes und der wunderbaren ewigen Gottesgemeinschaft im Himmel. Dann sind wir beieinander, dann haben wir auch keine Probleme mehr, weder mit uns selbst noch mit anderen Geschwistern. Es bleibt Gottes Werk und kein Mensch kann diese Gemeinschaft stören und zerstören. Und dann wird Paulus ja sehr persönlich. Und das berührt mich, wenn ich an diesen großen Mann denke, der ja auch mit sich selbst, ich sage es noch einmal, genug zu tun hatte. Wie positiv kann doch Paulus den Zustand der Gemeinde in Philippi zeichnen? Nach der theologischen Begründung in Vers 6 führt Paulus ja hier seine persönlichen Empfindungen nach. Das ist so von Gott, so haben wir es gerade gesagt. Aber das reicht nicht, sondern meine persönlichen Empfindungen müssen damit übereinstimmen. Die Gemeinden liegen ihm in vorbildlicher Weise am Herzen. Er weiß sich solidarisch mit ihnen, vielleicht noch besonders, weil die enge Verbindung auch ein Stück zurückgeschlagen ist seitens der Philipper ihm gegenüber, besonders mit Philippi. Und wenn ich die Thessalonicher Briefe lese, ist es ja in ähnlicher Weise. Wie schön war das Verhältnis. Für mich ist es schon bewegend, dass Paulus seine Gefangenschaft voll im Zusammenhang mit Gottes Gnade sehen kann. Das ist wirklich, so habe ich begonnen, kein Gefangenschaftsbrief, sondern ein Brief der Freude in tiefster Not, in unsicherem Prozessausgang dort in Rom. Es kam dann ja auch zur Hinrichtung von Paulus. Kein Wort davon, keine Befürchtung wird ausgesprochen. Und dann kommen diese letzten Worte in Vers 8. Für mich und meinen Dienst hier. Alle Überlegungen führen zu Worten der Wärme und der Sehnsucht. Ich habe mich gefragt, ist es auch bei mir so? Je stärker die Verbundenheit zu Christus, desto tiefer ist für Paulus die Gemeinschaft mit Christus, auch in seinen Leiden, die er ertragen muss, aber auch, ihr Lieben, mit den Heiligen, nach denen er sich sehnt und mit denen er eine nächste persönliche Begegnung wünscht, wenn Gott es will. Wenn es Gottes heiliger Wille ist, das ist in allem sein Leben. Wie intensiv hätte ich zu Gott geschrien und mach mich doch frei von dieser willkürlichen Inhaftierung hier in Rom. Wir finden nichts davon. Gott hat recht geführt. Ich bin gespannt, zu welchen Tiefen uns der Brief noch führt, um vom Inhalt her zu lernen, für unser eigenes Leben im Alltag und in der Gemeinde. Dass Paulus auch hier geschrieben hat, ihr Lieben, an die Heiligen in Rephrath, in Christus Jesus, und dass wir es erleben und erfahren, wie groß ist unser Gott. Was ist für ihn schon deine und meine Not, deine und meine Schwierigkeit? Gar nichts. Sagen wir Ja zu ihm, und unsere Freude wird groß sein, weil wir uns der Gnade, die Gott uns geschenkt hat, bewusst sind und weil der Friede Gottes unser Herz erfüllt.